Hallo, liebe Podcast-Freunde, hier ist Steff von Grauwert 303 und ich begrüße euch zur Abschiedsepisode der zweiten Staffel.
Holy shit, hat die lange gedauert.
War anders geplant, aber habt ihr ja gehört, die letzten Episoden. Ich bin einfach nicht mehr aus Berlin rausgekommen, eine Zeit lang, dann erst wegen Corona und dann später halt so. Naja, in dieser Tradition nehmen wir auch die letzte Episode in Berlin auf. Ich warne euch jetzt schon mal, ich werde noch ein paar Minuten quatschen. Also wer keinen Bock auf Vorgelaber hat, der soll einfach reinskippen zum Interview. Das beginnt ab Minute, müsst ihr selber rausfinden. Einerseits bin ich stolz, dass das Ding jetzt durch ist. Andererseits bin ich ein bisschen traurig, weil die Staffel mir großen Spaß gemacht hat. Corona hat das alles so ein bisschen ausgebremst, deswegen hat die Staffel jetzt ungefähr ein Jahr gedauert. Was haben wir erlebt? Wir haben Spore getroffen, wir waren Modellzüge schauen, wir waren von Ost bis West unterwegs und zum Ende der Staffel waren wir größtenteils in Berlin unterwegs. Einige von euch haben den Podcast supportet auf PayPal unter postamt@grauwert303.de und auch hier bin ich super stolz auf den Support, den ihr als Community dem Podcast habt zukommen lassen. Yo, erzählt mir gerne, was euch an der zweiten Staffel gefallen hat und erzählt mir noch viel lieber, was euch nicht gefallen hat. Das ist auf jeden Fall wichtig für mich, denn für den Fall, dass es eine dritte Staffel gibt, dann gebt mir gerne Bescheid und dann kann ich die Sachen, die euch nicht gefallen haben, umsetzen und einbauen und ändern. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. Das Interview heute wird, sagen wir mal, skurril. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo.
Hi. Nehmen Sie doch Platz.
Schön, Sie zu sehen.
Ebenfalls. Schlage ich vor und stellen Sie mal Ihren Aktenkoffer beiseite und ich mache mal hier noch eben kurz meinen Krimskrams. Geht's Ihnen gut?
Freut mich sehr, ja. War ein langer Arbeitstag wieder, ging früh los, aber ja, sind wir fertig für heute und die nächsten Tage werde ich mit meiner Frau erstmal ein bisschen in die Berge fahren, denke ich. Mal sehen.
Verhandelt heute?
Ja, heute wurde ja wieder verhandelt, selbstverständlich alles gewonnen.
Ich ordne das einmal kurz ein. Wir haben in der ersten Staffel schon mit Garados gesprochen, der war als vielleicht Garados, vielleicht aber auch als irgendjemand anderes anwesend. Mhm. Das Spiel mit den Identitäten gehört ja so ein bisschen zum Graffiti. So, nachdem das gesagt ist, anwesend sind Nitro, Herr Dr. Eck und Steff von Grauwert 303. Wir dürfen heute unsere Fragen an Nitro stellen und beantworten wird die sein Anwalt. Haben wir recht verstanden, ja?
So werden wir es machen. Man weiß ja nie, ne? Es ist vielleicht auch gar nicht so blöde, einfach einen Vormund für sich sprechen zu lassen und einfach da ein bisschen Verantwortung abzugeben und sich einfach ein bisschen bedeckt zu halten bei Themen, die vielleicht dann doch ein bisschen prekärer sein könnten im Nachgang, als man sich das selber so vorstellen könnte.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der Nitro sich für unser heutiges Interview einen speziellen Ort ausgesucht, der sich hier in der Gegend befindet. Wir gehen womöglich unter Grund.
Genau, Nitro hat sich die Podcasts angehört und hat da unter anderem den Podcast von Wute gehört. Viele Grüße gehen auch raus an Wute. Großer Graffiti-Sprüher aus Berlin, viel gemacht, starke Sachen, viel Qualität. Und auch an Small C, den er persönlich nicht kennt, den aber auch sehr schätzt und dessen Podcast er auch sehr witzig fand. Vor allem an der Stelle, als es dann darum ging, wo wird der zweite oder der nächste Spot sein, wo der Herr Steffen von Grauwert 303 und Herr Small C sich als nächstes hinbewegen werden. Und dann hieß es auf einmal, wir sind jetzt hier an der...
Ja, das ist ein bisschen schief gegangen, genau. Mhm. Haben Sie richtig gehört und hat Nitro auch richtig gehört, da sind wir leider nicht reingekommen. Vielleicht können Sie das ja einmal kurz einordnen.
Ich ordne es mal so weit ein, dass Herr Nitro sich dachte, ja, wäre witzig oder ist eine witzige Nummer, dass ihr jetzt da reingeht. Und in dem Moment, als er sich einen Podcast angehört hat, meinte er zu mir, dachte er sich schon, ah, shit, jetzt ist Mosi ihm zuvor gekommen und es wäre eigentlich ein ganz guter Spot gewesen. Ja, und während des Verlaufs des Podcasts wurde dann klar, das ging nicht klar. Und dann dachte sich Nitro, wunderbar, das wird im Podcast mit ihm geschehen.
Ah, geil. Das heißt, ich komme jetzt noch auf meine Tunnelkosten. Sie, Herr Dr. Eck, ich hätte Sie gar nicht so cool eingeschätzt, kommen jetzt mit uns in den Tunnel runter und Nitro macht das klar.
Ich komme da mit rein, genau. Ich habe Nitro aber gebeten, Schlüssel zu Hause zu lassen, weil wenn wir dort quasi mit Schlüsseln reingehen, ist es von rechts wegen her auf jeden Fall deutlich schwieriger im Nachgang, falls irgendwas sein sollte, dagegen etwas zu sagen, als wenn wir einfach mal kurz vom Bahnhof springen.
Aufregend. So, einmal kurz für mein Verständnis. Wir gehen über den Bahnsteig rein, ja?
Genau, wir gehen jetzt einfach über den Bahnsteig rein, gehen runter und laufen dann einfach mit der Bahn in Richtung 50, 70 Meter und dann kommt da eine Ecke und dann kann man erstmal ganz kurz sich entspannen. Mhm. Und jetzt weiter.
Hervorragend.
Das ist ja auch immer ganz praktisch. Die kommen immer fast gleichzeitig auch hinten dann. Also ja. Wenn die durchgefahren ist, dann kommt immer die und wenn wir zurückgehen, rennen wir auf dem Gleis zurück. Ich hatte es auch mal, da sind die so blöde gefahren, dass ich mir dachte, okay, die fährt da gerade vor mir 50 Meter, brauche ich mich ja nicht umdrehen. Und nochmal 50 Meter hinter mir war schon der nächste Zug und ich dachte, musst du dann mich dazwischen, aber das ist genug Platz, das ist alles easy. Guck, ob hinten dann einer drin ist. Oder? Unten ist dann das Tor, was durch eine fette Spule, die sich gleich im Raum daneben befindet, hochgezogen werden kann. Und dann kann sich dieses Tor öffnen bei Bedarf, falls dort mal irgendwie Züge reingefahren werden sollten, was allerdings auch nicht möglich ist, da auf den Schwellen teilweise Abgrenzungen aufgestellt sind, wo ein Zug gar nicht weiterfahren könnte. Das Ganze wird jetzt aber im Jahre 2022 restauriert werden.
Herr Dr. Eck? Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, hier so reinzulaufen mit Ihrem Aktenkoffer und Ihrem Anzug.
Oh. Unverhofft kommt oft.
Was sehen wir hier?
Hier sehen wir Graffitis von Icarus und Volvo, die auch immer viel unterwegs sind in der Szene, oder?
Ist dicht?
Das kann nicht passen.
Herr Dr. Eck, erzählen Sie einmal kurz, was war denn jetzt das Problem hier?
Das Problem war jetzt, dass eine Luke, die in den nächsten Tunnel runterführt, irgendwie verschlossen ist und wir jetzt leider keinen Schachtschlüssel mit haben, um den zu öffnen. Aber wir sind hoffentlich schmal genug, dass der Luftzug von der Oberfläche.
Ist das episch. Herr Dr. Eck, ich muss Ihnen auch einmal kurz sagen, ich weiß nicht, wo Sie sich angelehnt haben, aber Sie haben da Ruß an der Stirn.
Aber wir werden noch viel dreckiger werden, kann ich Ihnen gleich sagen, vor allem, wenn wir das jetzt so machen.
Es ist ungünstig, dass ich heute meine weiße Hose angezogen habe. Okay, in die eine Luke sind wir nicht reingekommen, heißt, jetzt müssen wir hier unterm Gitter durchkrauchen und dann in die andere Luke rein, heißt, meine weiße Hose wird wahrscheinlich schmutzig.
Ihre weiße Hose wird höchstwahrscheinlich später eine schwarze Hose sein, ja.
Passen wir schon runter, ja, wa? Sicher, dass es nicht passt? Ich hätte gedacht, es passt. Ich stelle mich jetzt einmal hier gegen und dann passen Sie da gewiss durch.
Das ist sehr, sehr eng. Aber da wir alle Schmalhanse sind. Stabile Schmalhanse. Passt doch irgendwie.
Würden Sie denn einmal meinen Rucksack hier entgegennehmen?
Ich werde jetzt mal probieren, ihn von unten die Luke zu öffnen. Warten Sie mal kurz. Haben die den Tunnel irgendwie dicht gemacht, letztendlich? Unmöglich sowas.
Das zwängt dann ja quasi in die Kriminalität, ja? Wenn man so nicht mal reinkommt, muss man sich irgendwie. Naja. Sportlichster Anwalt, den ich je gesehen habe, ist jetzt gerade hier unter dem Zaun durchgekraucht und macht von unten, von der Innenseite, die Luke wieder auf. die ich jetzt hier oben annehme. Würden Sie mir meinen Kram entgegennehmen?
Sehr gerne. So ein Nitro-Turf.
Warte.
So ein Nitro ist unten.
Jo.
Jetzt kommt der dritte Mann. Was denken Sie, machen wir die Luke wieder dicht?
Ja, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Oder...
Nee, doch, machen wir so.
Kann das denn sein, dass die Luke von oben, war die einfach zu schwer, um die hochzuheben, oder war die wirklich dicht verriegelt?
Die war zu schwer.
Ja, war zu schwer.
Ja. War keine Möglichkeit, meine Finger vernünftig anzusetzen. Meine rußschwarzen Hände, um mal schlauer in den U-Bahn-Tunnel reinzugehen mit Handschuhen.
Ja, wirst du Bescheid. Gut, dann wäre mein Vorschlag. Sie, Nils und ich bewegen uns jetzt an die gewünschte Stelle. Und dann machen wir uns noch ein Getränk auf.
Genau, so machen wir das.
Also, gut, auf geht's.
Ja. Alles klar, machen wir so. Ich mal runter.
So, auf geht's. Stellfunkraufwehr 303. Klettert ins Loch. Ui, holy shit. Gehen hier ab.
Höchstwahrscheinlich ist es eine Pumpe, die den Paralleltunnel zu diesem Tunnel abpumpen wird, weil das Regenwasser über einen Kanal hier unten in diese Schacht läuft und dann regelmäßig immer wieder abgepumpt wird. Wie der Kollege Smoothie schon erwähnte, wird vermutlich der Tunnel jetzt umgebaut für eine Berlin-Unterwelten-Tour, was wir auch schon so gedacht haben. Ja.
Herr Dr. Eck, ich bin ein bisschen beeindruckt.
Von der wenigen Fingerkraft meines Mandanten, mir oder wovon jetzt genau? Um die Luke aufzukriegen?
Alles drum und dran, tatsächlich. Dass wir in diesem Tunnel sind, dass wir gerade nach dem Takt reingelaufen sind, sehr abgefahren.
Ja, Sie merken, es riecht hier sehr, sehr feucht. Feuchtigkeit von den Straßen durch die Gullis hier in diesen Tunnel hinein.
Muss das so?
Das ist eine gute Frage. Sollen wir am besten mal die BVG fragen. Oh, es hat auch gerade von der Decke getropft, mir auf den Kopf. Wie zu früheren Zeiten, wie hieß der Club gleich im Westen?
Tresor oder so?
Dorf.
Das war im Kuhdorf.
Da waren wir alle noch ein bisschen jünger.
Krass. Ich verstehe, was Sie meinten. Dass die Akustik unten wahrscheinlich nicht die beste ist, aber sie ist immer noch besser als in dem Loch, in dem ich mit Smoothie war. Und ich glaube, das wird eine coole Episode.
Das ist wahrscheinlich auch dunkler war als hier.
Ja, da gab es kein Licht, genau. Also das ist ja schockierend, wie hier Steuergelder verschwendet werden, ne? Dass hier einfach 24 Stunden am Tag Lichter brennen, obwohl eigentlich gar keiner hier sein dürfte.
Ja, also soweit wir jetzt gucken, sehe ich jetzt hier ungefähr 15 Lampen leuchten auf der einen Seite. 15 auf der anderen Seite mindestens und der Tunnel geht nochmal 2-3 Mal so lang, nee, noch länger. Hinten kommen auch noch Bunkeranlagen, die damals genutzt wurden, um Champignons zu züchten, um die Bevölkerung in der DDR ernähren zu können, weil das Milieu hier unten perfekt dafür geeignet ist.
Ich kenne das Wort Milieu sonst immer nur von Menschen, die ohne Reiseabsicht am Bahnhof verweilen. Aber das ist auch für Pilze gilt, wusste ich nicht.
Ein schön feuchtes Milieu befindet sich hier unten. Das ist noch ein Bild meines Mandanten. Also, da ist er jetzt selber nicht so stolz drauf, meint er gerade zu mir. Aber er wollte, dass ich ihm das mal zeige. Ja, hier sind doch noch alte Schilder. Vorsicht, nicht stehen bleiben. Auch mit fluoreszierendem Licht. Wenn das Licht jetzt aus wäre und man es anleuchten würde, dann würde man das auch sehen. Das Bild hier neben ist von Border. Border One. Von der AMD, Dödels und auch Gebak-Crew aus Neuseeland. Genau, Borat ist auch von der AMD-Crew.
Wirklich?
Borat ist auch AMD. Neuzugang seit 2019. Und
seit wann?
Seit ungefähr 2019 oder 2018 erst. Und wie ich erfahren habe von Nitro, eins der aktivsten Mitglieder der Crew
in der letzten Zeit, ja.
Ja, der Nitro hat sich da ja immer bedeckt, aber schön, dass Sie da Auskunft geben können. Können Sie mal kurz einen Überblick geben, wer ist denn hier alles so unterwegs gewesen und wen lohnt sich hier noch zu kennen? Vielleicht laufen wir einmal den Tunnel gleich ab und oder machen wir erst Interview. Was ist denn lieber?
Naja, also Vokal zum Beispiel von IMK Crew war hier, Magic war hier, der auch, was malt denn der? Nee, nicht Magic, der Tech ist nur von ihm. Diese krassen Hulkas, diese Mattes, genau, diese Oldschool-Hulkas, er war hier, aber ich glaube, viele der Szene kennen auch diesen Tunnel. Die RGRs waren hier, die dieses lustige Graffiti-Video seinerzeit gemacht haben, weiß nicht, wann das rauskam, 2005 oder so, wo die sich mit einem Pappkarton auf einem Hubwagen, auf einer Sackkarre an den Zug haben ranfahren lassen in einem Wittenbergplatz und aus einem Loch im Pappkarton ein kleines RGR an die U-Bahn rangesprüht haben. Das ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Film. Wen es interessiert, der sollte seine Freundin in der Szene fragen, wie der Film heißt. Auf jeden Fall sehr sehenswert.
Ja, vielleicht können Sie das ja auch nochmal kurz nachliefern, einen Link schicken oder sowas. Ich bin ja auch interessiert an sowas immer. Jo, ich bin hier gerade für mich im Tunnel. Die beiden anderen hatten ein bisschen was zu tun. Herr Dr. Ecke musste noch ein Mandantengespräch führen. Nitro ist in den Paralleltunnel gegangen, weil er mal irgendwie scheißen musste. Und ich warte jetzt hier ab. Ich glaube, ich mache noch ein Bier auf, bereite mal eben das Interview vor und dann geht's los hier an diesem magischen Ort. Ganz verrückt, uralte Bilder, neu verputzte Wand, teilweise Teeträger eingebaut, Doppelteeträger eingebaut. Teilweise noch Gleisbett, teilweise leergeräumter Tunnel. Gott weiß, was hier geplant ist. Ob das für den Unterwelten e.V. wird oder ob das, keine Ahnung, was hier vorhaben. Vielleicht wird es auch ein Jump House oder so. Ja, ich sehe Icarus, ich sehe Volvo, ich sehe geile Tunnel-Action. Und ich freue mich auf das Interview.
Von Hugo von...
Hugo ist auch so ein Boss. Ja, Hugo so kann man nur Boss. Lieb haben. Echt ein cooler Scheiß.
Mit Hugo ist auch ein guter Mann. Sehr cool.
Herr Dr. Eck, ich sehe was.
Ja.
Und das ist von Smoothie. Das heißt, der war nicht nur hier, sondern hat auch hier.
Ja, da ist er. Genau. Stimmt. Dann war der nach Nitro und mir irgendwie hier. 2020. Stark. Sehr schön, sehr schön. Ja, hier ist ein Layup. Das hier, ein bisschen 2018. Eine Kiste irgendwie drin stand, wo sie sich dann alle gegenseitig übermalt haben. Und ja, irgendwie Hinz und Kunst auch hier drin war und alles vollgemalt hat. Sie sehen, ist hier gerade nur eine Holzkonstruktion drüber. Ja, wir sind einfach super hardcore und von daher ist es sowieso scheißegal.
Da oben diese Holzkonstruktion, ich glaube, die kann man von der Straße aus sehen.
Genau,
die von der Straße. Und das war das, wo der Smoothie hier und ich auch mal geschaut haben, ja, genau. Ob man da nicht vielleicht rein könnte. Genau.
Mal gucken, ob die Bunkeranlagen jetzt offen sind.
Ja, plus, ich hole mal noch eben kurz mein Kaltgetränk hier von der Tunnelbar.
Haben Sie eventuell einen Schlüssel oder irgendwas, womit man durch ein kleines Gitter durchkommen könnte, um dahinter eine Klinke runterzudrücken? Eventuell ist das eine Möglichkeit.
Oh, da schauen wir jetzt mal.
Da schauen wir uns mal an. Und, gut. Stoßen jetzt mal an.
Ja, dann. Herr Dr. Eck.
Nitro.
Jo, Prost. Prost. Ja, ja. So, dann schauen wir mal. Aber das aufkriegen. Diese Tür ist stets geschlossen zu halten.
Diese Tür ist relativ neu. Und da bräuchte man wahrscheinlich irgendwas, um dazwischen zu kommen. Können Sie mir vielleicht Ihren Penis kurz mal anbieten? Ich habe gehört, der
ist, Penis lang, ist
und,
aus.
Lang und ziemlich dünn. Das geht nicht.
Na, Draht wäre was Feines, wa?
Ja, Draht wäre ganz geil.
Gut, dann gehe ich mal ein Draht suchen und dann treffen wir uns gleich wieder hier.
Ein Drahtlokal, oder?
Jo, Herr Dr. Eck und ich sind jetzt hier noch ein bisschen mit Nitro durch den Tunnel gekraucht. Das Ding ist, wir würden eigentlich gerne ein Interview führen, aber Nitro will sich nicht davon abbringen lassen, zu probieren, diese Tür aufzustemmen. Das heißt, wir warten jetzt noch ein bisschen auf den und...
So, jetzt eine Klinke von der Seite, eine Klinke runtergekriegt.
Hat er gemacht, der Krieg, hier, Herr Dr. Eck? Hat der Nitro das jetzt hier aufgesperrt?
Der Nitro hat jetzt hier mit so einem kleinen Metallstift, der aber nicht durch das Loch an der Tür gepasst hat, um die Tür herumgelegt und dann von der anderen Seite irgendwie die Türklinke jetzt hier runtergerückt hat. Er jetzt,
ich glaube, der
Geduld bewiesen.
Hat aber auch allerlei kriminelle Energie, ist mein Eindruck.
Nee, das ist ein ein ganz rechtschaffener Bürger auf jeden Fall. Das hängen wir hier oben rechts in die Ecke für die Nächsten. Wer den Podcast hört, das sehen nur die Sprüher und die, ja, die, die...
ja, ich glaube, so die dringend rein wollen, die sehen es. Ja, dann...
war ich mit Nitro irgendwann mal drin. Ich war dann nochmal mit ihm hier und da war eigentlich keine Chance mehr. Ja, jetzt sind sie hier und jetzt haben sie natürlich Glück. Auch, dass der Tunnel komplett beleuchtet, das ist alles wunderbar.
Ja, dann an der Stelle danke, Herr Dr. Eck. Danke, lieber Nitro. Ab geht's ins Loch. Nitro, jetzt ist es aber auch mal... Oh, hier hängen Dokumente. Was kann man dazu sagen? Befunde, Befundwände, Karbonisierungstiefe, Chloridgehalt, Bewährungslage, Betondeckung, bla bla bla.
Schade ist, dass
kein Datum irgendwo
draufsteht. Ja, es muss irgendein Datum drauf. Das
weiß ich schon. Sie haben den richtigen Blick. Aber es geht um den Verbindungstunnel für U2, U5, U8. Alles klar. Jetzt sind wir schon mal weniger dumm als vorher. Und, oh, ich sehe Licht am Ende des Tunnels.
Das sind ganz große Bunkeranlagen, die im Ersten Weltkrieg, glaube ich, also der ganze gesamte Tunnel wurde halt irgendwie im Ersten Weltkrieg gebaut, aber nicht fertig gebaut, weil man nicht genug Arbeitskräfte...
Ich frage nochmal nach, Erste?
Ja, im Ersten Weltkrieg. Ich glaube 1918. Aber damit möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, über das Schild von Berlin-Unterwelten habe ich vorhin richtig gelesen. Nee, und ja, dann wollte Hitler, glaube ich, das hier auch als Bunker nutzen, aber die Tunneldecke ist nicht stark genug und das zu verstärken hätte auf jeden Fall enormen Aufwand Bedarf. Man hätte die abdecken müssen, mit Eisenverstrebungen verstärken müssen, mit Stahlbeton und das war dann ein zu großer Aufwand, um das hier im Krieg als Bunker für Menschen zu nutzen, aber ich glaube, Züge wurden hier trotzdem reingefahren.
Ah ja, das geht wieder. Viel Spaß.
Hier sind überall Räume.
Boden gekachelt, Raum quadratisch. Hier könnte man gut drin foltern, habe ich das Gefühl.
Das könnte man hier, aber hier könnten auch ordentliche Obdachlose drin Unterschlupf finden.
Ah ja, das ist ein wiederkehrendes Thema. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Grauwehr 303 zum Bunker-Podcast wird. Ich persönlich feiere es hart. Ich hoffe, alle Graffiti-Fans können damit leben. Ich folge Ihnen jetzt einfach mal, Herr Dr. Eck. Nitro, kommst du? Zelle um Zelle.
Was hat jetzt?
Nitro?
Ja, okay, der
was sagt er?
Der hat mir gesagt, dass hier hinten auf der linken Seite von Kripo ein Raum kommen soll, wo der gesamte Text irgendwie von Kripo geschrieben wurde. 2018 rum ungefähr. Oh, da vorne sehe ich mal wieder eine Tür, die uns eventuell den Weg versperrt. Hier waren damals paar Schräume für Männer und Frauen.
Junge, Zeit für Foto.
Allerdings.
Halten Sie das auch mal kurz?
Ich halte das mal kurz.
Sie sind nicht.
Ja, sehr gerne.
Alles klar, hier hat irgendwie die Bunkertür rausgetreten. Und hier ist ein Lüftungsschacht, nehme ich mal an.
Ja, oder ein Folterloch.
Das Erste Weltkrieg Glory Hole.
Genau.
Ja, hier unten ist noch einer.
Kinder oder Erwachsene? Ach nee, hier war Frauen. Nee, dann kann das nicht sein.
Ja, na, dann.
So drauf, hier ist dann eine Falltür.
Sekunde, das ist ja... Oh, ich dachte, es wäre GEMA, aber es ist nicht GEMA.
GEMA ist auch...
Oh. Lucky Us. Zweite Tür geöffnet.
Kein Problem.
Ich muss ja einmal kurz reinschauen. Ich habe... Einbau der Bunkeranlage in den U-Bahnhof Voltairestraße. Ja, okay. Danke für nichts.
Oh, blöd.
Das ist der Eingang, den Smosey und ich nehmen wollten. Und der ist hier oben. Ja, schade, Schokolade, dass es damals nicht geklappt hat. Ich richte trotzdem muntere Grüße aus. Diesmal von der anderen Seite der Luke.
Hier sind auch noch kyrillische Zeichen.
Das Problem ist, mein Russisch ist zu schlecht. Ich kann das nicht lesen.
Ich war hier schon mal und habe gelesen, daher schon einige Schilder von Berlin-Unterwelten stehen, dass vermutlich für aufgrund der Rechtschreibung, dass keine Russen waren, die das geschrieben haben. Aber vielleicht waren es einfach nur hart besoffene, also ganz normale Russen.
Wer weiß. Na gut. Und jetzt noch ein paar Schrauben. Männer und Frauen.
Mein Glück ist ja auch Licht an, damit man sich hier trotzdem nicht waschen kann.
Ist echt schockierend, dass hier überall Licht brennt. Also, ich finde es geil, aber das wundert mich. Herr Dr. Eck, machen Sie sowas öfter? Und was sagt Ihre Frau eigentlich dazu?
Ich hatte schon mal überlegt, bei den Unterwelten anzuheuern, aber bevor ich Jura studiert habe und danach habe ich dann nicht mehr darüber nachgedacht, nein.
Ist aber sehr international hier unten auch, ne? Ich sehe hier gerade japanische Schriftzeichen oder Sachen, die zumindest so aussehen sollen.
Oder Weihnachtsbäume auch sehr international. Hier steht ein Weihnachtsbaum. Ist wahrscheinlich. Wie heißt denn dieser?
Ich habe nicht mal einen Stift bei, um auch nur einen Teil hier zu lassen. Ne? Das ist so schade. Wir drei haben jetzt auf jeden Fall ausgebunkert. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg raus und gehen zurück in den Tunnel und fangen dann. Ui, shit, hier ist Wasser. Ui. Noch mehr als 2 Stunden Interview an mit dem Interview. Also, auf geht's. Da vorne dieser Balken sieht geil aus. Lass uns da hinsetzen, ein bisschen chillen. Und dann machen wir es uns erstmal gemütlich, wir drei Hübschen.
Ja, ich hoffe, Nitro ist halt ein ziemlich fetter Sack, ne? Müssen wir mal gucken, ob das so passt, aber ja. Und ja. Ich setze mich auf den Boden, ich brauche nicht so viel Platz.
Finde ich jetzt nicht so gut, der Dr. Egg, dieses Fettshaming, da gibt es keinen Platz für in meinem Podcast. Aber nein, ja, wir bleiben dann wohl stehen.
Nichts gegen dicke Menschen, auf gar keinen Fall.
Ja, das ist doch unser Prime Spot hier, oder?
Perfekt. Für die richtigen Klamotten, Ihre Hose ist ja inzwischen eh schwarz. Dann nehmen Sie gerne Platz.
Jo, dann starten wir nochmal, nachdem wir jetzt eigentlich schon eine ganze Tour gemacht haben. Ich würde noch einmal kurz fragen, Herr Dr. Egg, wer sind Sie, wie heißen Sie hier, was machen Sie?
Ich heiße natürlich Gerald und ich bin Anwalt von Nitro seit ungefähr 2010, seitdem mein Mandant das erste Mal irgendwie Probleme hatte mit der Polizei. Und seitdem habe ich den immer würdig vertreten, sodass Nitro auch mit anderen Pseudonymen, die er vor Nitro gemalt hat, nie irgendwelche gravierenden Probleme in seinem Leben hatte und ganz normal sein Leben fristen konnte, ja.
Sie sind doch gewissermaßen Vertrauenspersonen von Nitro und sprechen jetzt in seinem Namen.
Genau, Nitro hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, weshalb alle Leute einfach so ihre Stimme preisgeben, hat auch mit einigen Leuten im Vorfeld telefoniert, was die sich darüber denken. Die dachten sich so, ist mir doch egal, keine Ahnung. Nitro dachte sich, ja, es muss ja eigentlich nicht sein. Und da wir in gutem Kontakt zueinander stehen, ist es vielleicht ein bisschen schlauer, einfach im Namen von ihm zu sprechen. Ich kenne ihn gut und von daher machen wir das einfach auf die Art und Weise, ja.
Ich schaue mal rüber zu Ihrem Mandanten. Der Nitro nickt, sieht ein bisschen desolat aus. Ja, alles klar, gut. Dann frage ich einmal, wie kam denn das Mandat zustande zwischen Ihnen und Nitro?
Das Mandat kam zustande 2010 bei irgendeiner kleineren Aktion, irgendwelche Streetbombings, AMD-Streetbombings, die gemacht wurden im Moabit, wo die Polizei mal wieder ein bisschen zu langsam war und Nitro dann seinen eigenen Sketch irgendwie im Mund gekaut hat und auf seinem Gras dann drauf rumgetreten ist. Und dann.
Ich merke, das hat Tradition.
Ja, mit dem Sketchfressen, das kommt immer mal wieder vor. Ich glaube, irgendwie die Szene hat das schon mitgekriegt, dass man es dann irgendwie so macht im allerletzten Moment. Ich glaube, eigentlich macht man es so, dass man gar keinen Sketch dabei hat. Das wäre, glaube ich, noch ein bisschen cleverer. Aber ja, einfach auf irgendwas rumzukauen und das als Kaugummi auszugeben, ist, glaube ich, dann auch im Notfall nicht die dümmste Variante, ja.
Ja, oder im Optimalfall sogar direkt auf dem Kaugummi-Sketchen, auch gut.
Das ist eigentlich auch seine Hauptprämisse, ja. Deswegen hat sich Nitro ganz besonders große Kaugummis aus China dann bestellt. Aber jetzt will er eigentlich diesen Staat auch nicht mehr, diesen totalitären Staat auch nicht mehr unterstützen.
Ja, nachvollziehbar. Jetzt interessiert mich, können Sie als Nitros Anwalt und Nitros, ich will nicht sagen Vormund, aber als seine Vertrauensperson, vielleicht einige biografische Eckdaten über ihn zusammenfassen? So, seit wann malt er denn zum Beispiel?
Also das Ende der 80er Jahre ist ist ein deutscher junger Mann, Ende der 80er Jahre geboren, in Berlin auch, schon immer in Berlin gewesen und dann irgendwann mit seinen Eltern an den Stadtrand gezogen. Das Graffiti-Game anscheinend schon immer irgendwie verfolgt. Das leitet mein Mandant insofern ab, dass er sich erinnern kann, dass sein Opa ihm irgendwann im Alter von 3 oder 4 Jahren, wahrscheinlich 4 oder 5 Jahren, gesagt hat, die sollten das alle mit der Zahnbürste wegmachen. Und das war so ein Aspekt, in dem sich mein Mandant reflektiert hat und sich dachte, ey, ich muss ganz früh schon davon geredet haben. Wir hatten...
Also Ihr Mandant hat das seinem Großvater gegenüber erwähnt, dass er Graffiti bemerkt und dass er es gut findet. Und der Großvater hat gesagt, dass das mit der Zahnbürste weggeputzt werden müsste.
Genau. An der Stelle war dann anscheinend die Sicht des Großvaters darauf eine ganz andere als die von meinem Mandanten, der da noch ein völlig unbeflecktes Kind war und noch nicht diese negative Sichtweise eingeprügelt bekommen hatte. Er hat damals als Kind Anfang der 90er in einem Haus gewohnt, wo daneben noch freier Platz war für noch ein weiteres Haus und da waren Oxbow und andere Graffiti-Bombings schon dran, hat er mir gesagt. Und anscheinend haben die eine besondere, ja, besonderen Einfluss und ein besondere, wie sage ich es?
Eine besondere Wirkung auf ihn entfaltet wahrscheinlich, wa?
Entfaltet und irgendwie, ja, eine Besonderheit einfach ausgestrahlt und er hat sich gefragt, was ist das? Und auch in Sachen U-Bahn fahren war das so, dass Nitro als Kind immer neben seiner Mutter auf den Knien auf dem U-Bahnhof gesessen hat, eine Hand links, die andere Hand rechts und ständig permanent in den Schacht geguckt hat und versucht hat, irgendwas zu sehen, was genau er jetzt da gesucht hat, weiß er nicht, aber es war auf jeden Fall immer der Fakt beim U-Bahnfahren.
Mhm. Faszination ist das eine, straffällig werden ist das andere. Wann kam es denn zur ersten Straftat?
Das erste Mal straffällig geworden ist mein Mandant, glaube ich, mit oder im Jahr 2002. Da war es dann irgendwie ein Graffiti an einer Schulturnhalle, mit dem er sich gebrüstet hat im Bus und dann irgendwie angekackt wurde von irgendeiner anderen Person im Bus. Der dann im Nachgang Jahre später irgendwie mit Bananenschalen auf den Bahnhof beworfen hat. Aber das ist eine andere Story.
Das ist überhaupt nicht erwachsen.
Nee, das war überhaupt nicht erwachsen zu der Zeit. Er ist auch mal rückwärts mit dem Auto irgendwie in jemanden reingefahren und dann kam auf einmal, und dann die Person, die dort ausgestiegen ist, der die gesamte Seitenscheibe im Gesicht klebte, war wiederum diese Person Jahre später und man hat sich dann vertragen in diesem Kontext. Das war eine sehr witzige Erfahrung, meinte er. Und ja, das war eine gute Nummer. Aber ja, irgendwie, sein Vater ist auch Rechtsgelehrter und hat sich dann aber Nackteneinsicht besorgt und hat sich angeschaut, was die Polizei da hat und es war halt nicht viel und ja, er hat immer clever agiert und sich Rechtsbeistand geholt bei irgendwelchen Dingen, die da gekommen sind und nie irgendwas mit Polizeibeamten in der jeweiligen Situation kommuniziert.
Wir haben gerade eben bereits gehört, dass Nitro Mitglied ist von der stadtbekannten Sachbeschädigungsvereinigung AMD, Anton, Martha, Dora. Ist es Ihnen möglich, das zu kommentieren, was da genau vor sich geht?
Gar kein Problem.
Da geben wir doch also gerne Auskünfte drüber, als guter Anwalt.
Ja, das ist wahr. Es ging damals alles los, ein bisschen außerhalb von Berlin. 2004 hat man dann irgendwie die Regios müssen bluten Connection kennengelernt, die alle schon ein bisschen älter waren.
Klingt auch kriminell.
Ja, das war sehr, sehr, nee, das war eigentlich, haben die eher die Regionalzüge verschönert, aber ja, die hat man kennengelernt, hat die etwas gehuldigt und die waren auch ziemlich gut und es war immer eine Sache, um sich irgendwie künstlerisch auszudrücken, um Qualität zu bringen. Graffiti ist im Auge meines Mandanten etwas, wo man sein Herzblut reinstecken sollte, um irgendwie was nach außen zu tragen, was auch demjenigen gefällt, der mit Graffiti vielleicht nichts zu tun hat, was eine super, super schwere Angelegenheit ist, was aber immer auf jeden Fall im Kontext dessen stand, sich über die Jahre ein bisschen abgewandelt hat. weil die Dinge immer größer wurden an immer prädestinierter Stelle. Aber ja, eigentlich ist die Herangehensweise immer gleich geblieben.
Ich bin mir sicher, als Strafrechtsanwalt mit Schwerpunkt Sachbeschädigung durch Graffiti sind Sie mit der Fachsprache vertraut. Für was genau ist Ihr Mandant denn bekannt? Sind das eher Bombings oder Styles oder womöglich sogar, Achtung Wortspiel, Streicheeinheiten?
Mein Mandant ist besonders für Toy bekannt.
Für Toy?
Kennen Sie sich damit aus? Wissen Sie, was Toy sein soll? Nein.
Herr Dr. Eck, was bedeutet
Toy? Mein Mandant wollte, dass ich das so sage, weil er ist ein sehr selbstironischer Mensch und macht am liebsten Witze über sich selber, was irgendwie auch wichtig ist, um sich nicht zu ernst zu nehmen und auch seinen gesamten Graffiti-Kontext nicht zu ernst zu nehmen. Graffiti ist natürlich ein Teil im Leben und sollte aber auch immer nur ein Teil bleiben. Auch wie es Mossis gesagt hat, da waren auch Aspekte, denen mein Mandant auf jeden Fall zugestimmt hat. Da sollte man sich nicht zu ernst nehmen, das sollte man machen als Ausgleich und sich vielleicht auch toll damit fühlen, aber eher für sich selbst. Und auch Anerkennung von anderen ist natürlich schön, für den einen mehr, für den anderen weniger. Das kann mein Mandant, glaube ich, ganz gut annehmen. Und der mag das auch, macht es aber im Endeffekt dann auch irgendwie für sich selbst. Nur für sich selbst macht es keiner, das ist klar. Das ist ein Anerkennungsding. Aber wie war nochmal die Frage?
Nächste Frage. Wie viele Teleskopstangen muss man eigentlich aneinander tapen, um in 4 Meter Höhe eine Wand zu streichen? Ich weiß, Sie persönlich können das wahrscheinlich nicht sagen. Vielleicht können Sie sich ja mal kurz mit Ihrem Mandanten kurz schließen und dann eine Rückmeldung dazu geben. Ja, also will er sagen, er zeigt gerade mit der Hand.
Quatsch.
Okay.
Ja. Nein, wir kennen uns ja gut, ne? Und ich weiß auf jeden Fall, dass mein Mandant auf jeden Fall die Körner in den Armen hat, um die Streichestange so zu bewegen, dass die Linien genauso werden, auch in eklatanter Höhe, so wie er das haben möchte. Also es war irgendwie, es kam daher, dass man sich dachte, wie ist der Wareneinsatz am geringsten und der Aufmerksamkeitsfaktor und die Fläche am größten zu schaffen und am meisten in geringster Zeit. Und wie muss ich mich nicht mit der nervigen, sich gegenseitig Disrespect behandelnden Graffiti-Szene zu sehr auseinandersetzen. Da kam mein Mandant dann darauf, ja, ich gehe einfach, versuche einfach in der dritten Reihe genau das zu machen, was andere in der ersten Reihe machen, nämlich Styles irgendwie weiter oben anzubringen, um dann niemandem auf den Sack zu gehen und nicht auf den Sack gegangen zu werden. Ja.
Streiche Styles in 4 Meter Höhe, ist das ein Nitro-Spezial oder gibt es noch andere Leute, die das machen?
Nitro hat letztens ein Zorro von 46ers kennengelernt. Und der war ganz erstaunt und hat ihn dann tatsächlich mit Spider verglichen, wo mein Mandant dann ein bisschen rot geworden ist und sich dachte, ey, come on.
Hat er sich geschämt, ist, ja. Ich sehe es auch gerade, kriegt ganz rote Wangen hier im Tunnel. Bisschen. Guckt auf die Schuhe.
Nee, das ist also, ich finde den er fand den Vergleich jetzt auch nicht so passend. Wir beide fanden es ein bisschen übertrieben, aber ja, von der Herangehensweise vielleicht, auch den Dimensionen vom größten Wahn her, ist das schon, denke ich, vergleichbar. Aber Spider ist natürlich U-Bahn-technisch und auch alle anderen Medien mit einbegriffen, dann höchstwahrscheinlich doch noch eine andere Hausnummer. Ja.
Ihr Mandant blickt auf eine über 15-jährige Graffiti-Historie zurück. Können Sie vielleicht kommentieren oder mal eben kurz nachfragen, was genau jemanden wie Nitro denn überhaupt antreibt, so lange dabei zu bleiben? Kann er sagen? Sagt er? Ja, okay. Ich glaube, wir kriegen eine Antwort.
Ja.
Ja, fühlt er sich unwohl bei anscheinend.
Nee, so war okay. So war das ja. Hier, nee, das wusste ich ja eigentlich auch so.
Ja. Nee, was treibt ihn an?
Mein Mandant saß mit 13 Jahren irgendwie bei jemand anderem im Wohnzimmer und hat einen Graffiti-Film gesehen, den er heute sich wahrscheinlich nicht mehr angucken würde. Das werde ich jetzt noch nicht weiter kommentieren, was für ein Film das war. Aber
Dirty Dancing.
Genau, dieser Film, in dem sie viel Graffiti gesprüht haben, Dirty Dancing natürlich. Nee, der hat meinen Mandanten dazu gebracht und hat ihn so getriggert und hat dieses Ganze, was er irgendwie aufgenommen hat in seiner Kindheit schon, nochmal so nach vorne gehoben und ihm gesagt, boah, das ist ja eine geile Scheiße, das will ich machen. Auch in der Schule war Kunst immer schon eine große Sache, auch in Zeichenzirkeln in der Schule war mein Mandant immer sehr aktiv und hat daran teilgenommen Und dann war auf einmal Graffiti da. Und er saß im Schneidersitz auf seinem Kinderbett im Kinderzimmer und dachte sich, hier, oh Mann, das ist es, das will ich machen, darin will ich richtig gut werden, das ist mein Ding. Und ja, daran hat sich jetzt auch nach 18 Jahren bis zum heutigen Tage nicht viel verändert. Es ist immer noch eine sehr reizende Sache. Und ja, dann ging es von einer Seite Berlins aus, die Leute, die das ganze Ding ein bisschen verfolgen, von der All My Dreams Crew, so nennt sich nämlich AMD eigentlich, die wissen, von welcher Seite Berlin das kam, und das schwappte dann immer mehr rein. Und ja, da war Nitro sehr aktives Mitglied, damals noch unter anderem Namen, und hat es dann immer weiter in die Stadt mit reingetragen und Anerkennung dafür auch bekommen und seinen super Ausgleich für sein Leben gefunden, und so ist es heute noch.
Viele Writer schätzen die Nacht und die Dunkelheit und die Freiheit und das Bewusstsein, durch die eigenen Werke ein Teil der Stadt zu werden. Hat Nitro ihm gegenüber mal geäußert, ob das bei ihm auch so ist, ob er zu diesem Schlag Writer gehört, oder ist da was anderes, was die Faszination für ihn ausmacht?
Er sagt gerade, es ist für ihn eine ähnliche Sache. Das ist einfach, du kannst machen, was du willst, wann du willst, wie du willst und wo du es willst, in welcher Höhe, in welcher Dimension, in welcher Ausgefeiltheit, in welcher Zeitspanne. Du bist einfach frei in dem, was du machst, und ja, kannst dir dein Ding rausnehmen. Und am nächsten Tag wird es höchstwahrscheinlich auch noch gesehen. Und wenn du dann auch noch mitkriegst, dass andere das sehen und auch Leute, die sich ähnlich verhalten so wie du und irgendwie eine ähnlich coole Attitüde an den Tag legen, dann ist das, glaube ich, irgendwie dann schon eine sehr erfüllende Sache und eine Sache, die im Vergleich zu vielen anderen Sachen so ähnlich verhält wie vielleicht Sex, ja. Eine ähnliche Faszination ausleben kann, vielleicht sogar noch mehr als Sex. Das ist immer eine relativ schnelle Sache. Aber der Rausch ist ein ähnlicher. Ich glaube, auch beim Sex bist du teilweise in einem Rauschzustand, und mein Mandant berauscht sich schon ganz gern.
Und beide Sachen haben ein verbindendes Element. Ja, man kommt zusammen mit Menschen, mit denen man sonst nicht zusammen wäre, um und dieser gewissen Sache teilzuhaben.
Ja, also, genau. Ja, genau. In beiden Kontexten ist er ein sehr sozialer Typ und kann dann, egal mit welchem Geschlecht, beides ähnlich wenig ernst nehmen und beides ähnlich cool behandeln und alle Menschen einfach voll quatschen und einigen auf den Sack gehen und anderen aber auch super empathisch entgegentreten, denke ich, ja.
Oh, interessant. Auch eine Parallele, ne? Das Leben von manchen Menschen bereichern, dadurch, dass man da ist und sein Werk vollbringt, und das von anderen Leuten irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so schön machen, weil die sich todes drüber abfacken, dass jetzt irgendwas da ist, was vorher nicht da war.
Das war jetzt schwierig zu antworten.
War das nicht? Nee, alles gut. Nee, war keine Frage. Ich habe es zusammengefasst einfach nur. Wir haben es vorhin schon mal angedeutet und angerissen. Welchen Stellenwert sollte Graffiti denn in einem Leben einnehmen?
Ich spreche jetzt für mich, und das ist jetzt ein Interview über einen Herrn Dr. Eck, aber wenn Nitro einfach sich nicht traut, hier was zu sagen, hat er Pech gehabt. Ja, aber meiner Meinung nach sollte jeder selber wissen, wie hoch der Stellenwert für Graffiti sein sollte. Aber jeder weiß auch, dass es auch wirklich ein Suchtpotenzial hat, meiner Meinung nach. Und man sich auch in dieser Sache verlieren kann und auf jeden Fall immer schauen muss im Leben, wo stehe ich an anderer Stelle im Leben? Bekomme ich meinen normalen Alltag hin? Habe ich einen vernünftigen Job? Habe ich Freunde um mich herum, die mich unterstützen in der Sache oder in anderen Sachen? Kann ich mich mit anderen Personen über andere Kontexte noch vernünftig austauschen? Oder quatsche ich immer nur über diesen ganzen Graffiti-Scheiß? Und an der Stelle sollte man sich klar werden, ist es vielleicht zu viel oder nicht? Ich glaube, an der Stelle und überhaupt im Leben ist Selbstreflexion ein riesig großer Faktor, um nicht irgendwie hängen zu bleiben auf irgendeine spezielle Sache. Und das betrifft jetzt nicht nur Graffiti, sondern auch irgendwie Videospiele oder was auch immer, ja.
Wissen die meisten gar nicht, wie gefährlich Videospiele sind. Übles Zeug.
Ja, noch nie gemacht, keine Ahnung von.
Ja, lass auch besser die Finger davon.
Lieber draußen sein. Wir sind immer viel draußen hier im Kollektiv.
Macht Nitro Kunst? Und falls ja, ist auch alles, was er macht, ausnahmslos Kunst?
Ich glaube, da Nitro auch in den letzten Jahren viel einfach an die Hall geht und auch legales Zeug macht und ihm auch nicht mehr so wichtig ist, dass man irgendwie die Stelle claimt und sich sagt, jo, das ist jetzt hier super wichtig, hier einen Stempel und da einen Stempel zu setzen, sondern einfach rausgeht, mit seinen Sachen an die Hall geht und immer ohne Sketch einfach probiert, sein Gefühl mit seiner Malerei auszudrücken, ob es jetzt Graffiti ist, aber meistens ist es schon noch sehr Graffiti, ist es meiner Meinung nach dann und seiner Meinung nach auch Kunst, da es auch immer anders ist und immer auch eine Gefühlslage irgendwie widerspiegelt. Aber ja, also Kunst liegt meiner Meinung nach im Auge des Betrachters. Wenn ich mich jetzt hier umgucke, was ist hier Kunst? Wo fängt Kunst an? Wo hört Kunst auf? Ist jetzt bei diesem Kripo hier, dieser neongelbe Streifen da unten, den vielleicht irgendein Bauarbeiter reingemalt hat, geht da die Kunst los oder war das Kripo hier vorher schon Kunst, obwohl es nur mit einer Farbe gefüllt war? Ist dieses chrome Ding hier von, ich weiß nicht, ob das Schacke damals gemalt hat.
Das ist wie Grouch.
Das ist ein Grouch, aber es ist von Pilz, glaube ich. Oder ist es von Roy noch? Ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist Chromkunst, es ist Buntkunst. Was ist überhaupt die Kunst? Das ist ja, diese Frage bleibt ja immer offen und die Frage konnte ich nicht beantworten. Also die konnte bisher noch keiner so richtig beantworten. Und ich kann es auch nicht jetzt beantworten, aber umso mehr Graffiti auch in Werbung und in Marketing reinrutscht, ist es anscheinend schon Kunst und schon ein gewolltes Medium, was auch gesellschaftstauglich ist, ja.
Oder war es dann vorher Kunst und jetzt dann auf Kunst zu sein in dem Moment, in dem es nicht
das mehr, kann natürlich auch sein, ja. Das kann auch total sein, ne? Jetzt ist es vielleicht ein Ausverkauf und jetzt ist vielleicht Graffiti. Ist Graffiti tot? Das habe ich auch schon gehört, den Ausdruck.
Ui.
Und Rosa meinte, Graffiti ist nicht tot, weil es wird ja immer wieder Graffiti gesprüht, aber für mich geht es in dem Kontext nicht darum, ist Graffiti tot, weil Graffiti noch gesprüht wird? Oder heißt Graffiti einfach nur, ist tot, weil es keine weitere Entwicklung mehr stattfindet, sondern weil die Entwicklung im Moment in Berlin meiner Meinung nach und auch Nitros Meinung nach stark zurückgeht und die Leute einfach irgendwie auch gar keinen Bock mehr haben, sich damit so ernsthaft auseinanderzusetzen, um irgendwie was qualitativ Hochwertiges zu schaffen, wo sich auch Leute da vorstellen können, die mit Graffiti nichts zu tun haben und sagen, wow, das ist geil, da hat jemand irgendwie versucht, sich Mühe zu geben. Klar, dann kannst du nicht die Stellen auf der Straße malen oder du musst sie irgendwie anders malen. Aber ja, also was ich hier sehe in Berlin ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ziemlich schwach in den letzten Jahren und wird nicht unbedingt besser.
Ich muss tatsächlich eine Lanze für Berlin brechen, weil ich habe das Gefühl, dass wenn man hier aufgewachsen ist und seit ewig hier sprüht, dass man dann vielleicht auch gar nicht mehr schnallt, was man für Diamanten direkt vor der Nase hat. Ich war neulich in Budapest unterwegs und habe mich da ein bisschen rumgetrieben und das Erste, was mir aufgefallen ist, war voll wenig und voll wenige und habe dann erstmal geschnallt, ey, das, was ich jeden Tag sehe beim S-Bahn-Fahren, beim U-Bahn-Fahren, Aufzügen, Anwenden, auf Rooftops und, das ist eigentlich schon eine krasse Hausnummer. Und ich glaube, wenn man das jeden Tag sieht, dann sieht man es irgendwann nicht mehr.
Das kann natürlich auch sein, aber wenn man die Szene dauerhaft verfolgt und sieht, was früher war und wir sind niemand, der Vergangenheit unbedingt hinterherhecheln, gar nicht, absolut überhaupt nicht. Und auch das Neue und Innovative gerne sehen. Aber wenn nur noch auf Chrom zurückgegriffen wird und man sieht, das wurde jetzt in 3 Minuten da irgendwie hingeschranzt, dann ist es meiner Meinung nach irgendwie eine Entwicklung, die ich jetzt persönlich nicht so begrüßen kann. Und weil man halt schon so vieles kannte und auch vieles gesehen hat, was halt schon hier jahrelang steht, deswegen hat man auf jeden Fall immer noch ganz viele tolle Sachen, die du auf der Leine bewundern kannst. Vor allen Dingen auf der Zuglinie. In den Straßen wird die Qualität meiner Meinung nach nicht viel höher. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hamburg blicke, da sehe ich eine ganz andere Qualität. Da finde ich das auf jeden Fall wesentlich attraktiver, dieses Graffiti. Und ja, aber das ist natürlich auch eine super persönliche Meinung und ich will jetzt.
Vielleicht ist auf der anderen Seite das Gras immer grüner. Ja. Vielleicht wird ein Hamburger, der herkommt, dann auch nochmal die Vielfalt schätzen.
Natürlich, ich will jetzt auch überhaupt nicht bewerten an der Stelle.
Jetzt, wo Sie es gerade angesprochen haben, mich interessiert Ihre Meinung zu einem bestimmten Thema. Ich habe eine These mitgebracht, wiederum aus diesem Pamphlet The Death of Graffiti, aus dem ich letzte Woche, beziehungsweise aus dem ich letzte Episode schon einen Auszug mit Mozza besprochen habe, nämlich ob Graffiti zum Ausdruck von Wohlstand und Lifestyle geworden ist. Ich lese jetzt mal ein Zitat vor und mich würde Ihre Meinung interessieren. Mhm. Vielleicht möchte der Nitro ja auch was, also der pennt. Ja, der können wir nochmal was machen.
Viel Joints kaut. Ist halt ein Hänger, ne?
Okay, das Zitat lautet wie folgt. Ich habe es übrigens zusammengeschnitten, da war noch einiges dazwischen. Es heißt so. Die vorherrschende ästhetische Gesinnung der Graffitisten ist konservativ, ja, faschistoid. Bewahrung und Vereinheitlichung, das ist die Losung und das Verlangen der allermeisten. Das System Graffiti ist erstarrt. Wirkliche Erneuerungen gehen nur von Einzelnen aus und sie bleiben auch bei Einzelnen. Langes Zitat.
Sehr langes Zitat. Darf ich nochmal nachlesen? Also ich lese ja viele juristische Texte, aber...
Fasst tatsächlich das, was Sie gerade eben angedeutet haben, auch ein bisschen zusammen, nämlich, dass kaum Innovation da sei und dass das, was in der Straße passiert, nichts Neues, nichts Überraschendes und nichts unbedingt Ansehnliches ist.
Ja, also ich glaube, das fasst das wirklich schon im Endeffekt ganz gut zusammen. Die vorherrschende ästhetische Gesinnung der Graffitisten ist konservativ.
Ja, faschistoid.
Ja, das ist also
schon ein bisschen hektisch.
Ja, ne? Das ist auf jeden Fall ein Wort, was in diesem Kontext meiner Meinung nach nicht so allzu viel zu suchen hat. Aber konservativ ist es auch nicht, weil sonst würde man meiner Meinung nach immer bei diesen Styles, die vielleicht Kripo und Anfang der 90er oder vielleicht auch Ende der 80er hier angefangen wurden, immer weiter konservativ verfolgen. Dem ist aber nicht so. Das verändert sich ja immer weiter.
Der Autor des Textes sagt schon. Er sagt nämlich,
das ist Bullshit,
dass da nicht genug Neuerungen kommt. Das wirkliche krasse Innovation, so wie, das gehört auch noch zu dem Zitat, der Berliner Anti-Style, dann irgendwann selber wieder zu einem Klischee werden, weil es dann alle machen und dass dann wieder keine Neuerung mehr passiert.
Das finde ich auch ein bisschen schade. Also es war zu einer Zeit, wo Leute, die wirklich gut malen konnten und dann sich gesagt haben, ey, ich versuche jetzt einfach mal wieder zu malen wie ein Kind und einfach frei zu sein wie ein Kind und mir keine Gedanken über ästhetische Inhalte meiner Buchstaben.
Über konservative.
Über konservative Inhalte Gedanken zu machen, die damit reinzubringen. An der Stelle war es eine Neuerung. Inzwischen ist dieser Anti-Style seit 7 Jahren oder 8 Jahren wird er hier in Berlin gefahren. Und ich glaube auch jeder, der irgendwie auch mit der Sprühdose nicht vernünftig umgehen kann, sieht das und versteht das nicht unbedingt und denkt sich, ey, das ist Graffiti. Deswegen ist Nitros Meinung nach und der Crews Meinung nach, dass keine Neuerung stattfindet, seitdem jetzt irgendwie Anti-Style verinnerlicht wurde. Und Leute sich denken, ja, diesen Anti-Style, das, also an der Stelle, das kann ich auch. Das ist meine Sichtweise, die kann auch völlig anders ausgelegt werden. Ich will mich da nicht festlegen. Ich sehe auch Crews wie TLS, man, die es einfach drauf haben, die diese Outline einmal ziehen, die das mit dem Standard-Cap super drauf haben, bei denen mir auch nicht jedes Bild gefallen muss. Aber auch viele Bilder einfach, man sieht, wow, Alter, das sind richtig geile Sprüher, so, die haben es einfach drauf. Die wissen, wie man auch mit Ästhetik und mit Proportionen umgeht. Und die wollen es auch an der Stelle manchmal irgendwie nicht unbedingt fahren. Du siehst aber auch Sachen, wo du denkst, das ist einfach nur ein Haufen Grütze. Aber gut, ich will es nicht bewerten, ne? Und wir wollen es nicht weiter bewerten. Und das ist meine Ansicht. Und ganz, 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 ganz großer Teil in Berlin sieht es halt ganz anders. Und das ist auch völlig okay so. Das hat alles seine Daseinsberechtigung meiner Meinung nach. Und das ist auch okay.
Und es füttert die Vielfalt, ne? Egal ob man es geil findet oder nicht. So, es ist jetzt erstmal da und es bereichert irgendwie ja trotzdem die gesamte Landschaft.
Die Vielfalt füttern würden aber auch bunte, saubere Dinger in der Stadt, wo man sich denken würde, ach du Scheiße, wie hat dann das überhaupt da hingekriegt an die Stelle? Denk mal drüber nach.
Ich habe gehört, der Nitro soll ja teilweise ganz pfiffige Tricks und Kniffe haben, ne? Dass wenn da ein Baugerüst steht, dass er sich dann, oh Gott bewahre, eine Plane davor hängt, hinter der er dann ein bisschen länger malen kann und so. Können Sie dazu irgendwas sagen, Herr Dr. Eck?
Das hat er ab und zu schon gemacht. Muss aber auch wieder eine Lanze für Wute von CRN brechen. Der ist wirklich ein Schlaufuchs. Und sie haben, die beiden haben eine Zeit lang echt miteinander abgehangen und der Nitro hat sich schon einige Kniffe von diesem sehr, sehr schlauen Wute abgeschaut, ist selber auch auf so eine Ideen gekommen und hat sie dann mit diesem Herrn auch noch gemeinsam auch verfeinert und gemeinsam weiter durchgesponnen und die haben sich gegenseitig potenziert, die beiden waren auch in Urlauben und haben auch Stuff vergraben und die Sachen...
Entschuldigung?
Naja, wenn vielleicht 1-2 Aktionen nicht klar gehen, dann waren noch ein paar Beutel übrig und dann wurde in der Nähe vom Flughafen wurde irgendwo neben der Autobahn halt ein Loch rausgehoben mit irgendwelchen Bauschildern, die man dann als Spaten genutzt hat. Und da wurde dann das vergraben und dann irgendeiner Liane wurde dann irgendwas befestigt, um dann ein Jahr später wieder dahin zu fahren und dann das aufzunehmen, wie man aus dem Flugzeug steigt, bis dahin läuft und dann anfängt zu graben und irgendwelche Müllsäcke ausgräbt, wo auch Leichen hätten drin sein können, die bis dahin niemand gefunden hat. Und dann waren da aber nur Sprühdosen drin, also easy going.
Es gab schon gute Aktionen. Ich war auch mal mit dort im Urlaub.
Können wir es noch einmal zusammenfassen? Also, Ihr Mandant und Wute und womöglich noch irgendwelche anderen Kriminellen waren in Italien
mal. Lustige, nette Kriminellen.
Hatten noch Material über und haben das dann am Airport verbuddelt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, mein Mandant war auch vor ein, zwei Wochen auch schon wieder in Italien. Und wer war vorher in Italien? Auch wieder jener besagte Herr. Und dann standen hinter einer Hecke dann am Flughafen wieder zwei Sixer-Dosen, die Nitro dann wieder irgendwelchen Locals hingestellt hat, weil er dann auf dem Abrissgelände zum Schluss von Hunden verfolgt wurde und ja. Aber es waren lustige Tage.
Hat er dazu irgendwas erwähnt, was das für eine Geschichte war? Also ich persönlich bin ja immer super neugierig. Vielleicht können Sie das ja kommentieren.
Ja, also es war so, dass die AMD-Crew vor einigen Wochen mit dem Auto im Bereich Rom unterwegs war und sich schon Dosen organisiert hatte und dann eine Nachricht von jemandem kam, der Dosen wieder am Airport stehen gelassen hatte und meinte, ja, ich hatte nicht so viel Zeit dafür und hey, holt euch die. Und dann waren es wieder so viel Dosen, dass man am Ende der Reise selber es aber auch nicht geschafft hat, irgendwie aufgrund der ganzen schönen Landschaften und des Genießens auch des Urlaubs, das alles dann irgendwie wegzuklatschen, den ganzen Stuff, weil man irgendwie auch seine Priorität an der Stelle wieder auch auf andere Dinge legt und nicht nur primär auf Graffiti.
Wie zum Beispiel, drei Worte, einmal eben kurz, drei Stichworte.
Sehen, mehr,
Frauen.
Schöne Frauen.
Ja, ja, ja. Vier Worte. Was mich interessiert hat, ich habe es im Vorgespräch rausgefunden, dass Nitro halt relativ viel Kunst macht, viel produziert, aber wenig davon dokumentiert oder online postet. Und das hängt damit zusammen, dass viele von seinen Mobiltelefonen verloren gehen. Ist es ein Muster, das sich abzeichnet?
Es wurde früher auch viel Party gemacht seinerseits.
Hätte ich nicht gedacht.
Ja, viel Party. Noch zu Zeiten des alten Chalet oder auch Bar 25 wurde viel Party gemacht, ohne dass großartig Drogen konsumiert wurden. Der Junge war lange ein Kiffer und hat dann auch andere Drogen für sich persönlich überhaupt nicht als Alternative und als nötig befunden und fand es auch gar nicht gut, wenn andere es gemacht haben. Also hat es regelrecht verteufelt. Ja, wie gesagt, damals wurde auf Party viel gesoffen und viel gekifft und dann immer eine halbwegs lange Tour nach Hause angesteuert, wo man dann regelmäßig einfach in irgendwelchen Regional- oder S-Bahn-Zügen aufgewacht ist und dann halt das Handy irgendwie weg war, dann die Dokumentation weg war. Leider hat mein Mandant das bis heute nicht wirklich auf die Kette gekriegt, seine Daten vernünftig zu safen, einfach sich eine externe Speicherplatte zu besorgen, immer sich gedacht, wo lasse ich die überhaupt vernünftig? Wenn ich die irgendwie vernünftig irgendwo lasse, gehe ich dann da überhaupt wieder ran oder werde ich die Sachen dann wieder gar nicht speichern? Da hatte Nitro immer Crewmitglieder, die da viel mehr drauf geachtet haben, denen er auch sehr dankbar ist, die dann die Sachen archiviert haben und irgendwo auch dann im Nachgang auch in den nächsten Jahrzehnten noch auffindbar machen würden. Allerdings wäre das auch nur ein Bruchteil von dem, was da noch da ist. Auch das Instagram-Profil meines Mandanten, wenn da irgendwann das Telefon weg ist, dann wird es irgendwann in die Geschichte eingehen. Da hat er auch keine Ahnung, welche E-Mail-Adresse er da genutzt hat oder was auch immer und hat das alles angefangen und nur mit einem halben Arsch gemacht. Und ja, das ist alles ein bisschen schade, aber irgendwie ist es auch dann wieder nicht so wichtig. Und an der Stelle ist das aber auch irgendwie real und an der Stelle ist er auch einfach eher Straße als irgendwie online oder irgendwie digital seine Sachen haben zu müssen. Und ich glaube, an der Stelle war das auch dann irgendwie wichtig für ihn selbst, an prädestinierter Stelle, die nicht übermalt wird, seine Sachen zu haben und zu wissen, okay, ich kann da auch in 5 Jahren noch hinfahren und die werden schon noch da sein und ich muss mich nicht auf irgendwelche Medien verlassen. Das war auch so ein Punkt, denke ich, ja.
Macht einen das träge? Zu wissen, das sind Sachen in 4 Meter Höhe, die werden so schnell nicht weggemacht und jetzt kann ich eigentlich erstmal chillen.
Was heißt träge? Also ich glaube, wenn du den gesamten Kontext dieses Digitalisierens und dieses Dokumentierens einfach nicht verinnerlicht hast, noch nie,
dann ist das, glaube ich, kein Trägewerden, dann ist es einfach eine Sache, die hast du nicht gelernt. Die hast du einfach so in diesem Verständnis in Bezug auf diese Sache einfach nicht so verstanden wie andere, die das dann total toll hinkriegen, die dann sich vielleicht eine Abrechnung machen.
Doppelte Buchführung beim Graffiti.
Eine Abrechnung wie die Dödels zum Beispiel. Die Dödels-Crew macht sowas. Und dann am Ende des Jahres sich hinsetzen und sagen, yo, sich gegenseitig zeigen, ey, guck das an, geil, was ich gemacht habe. Wer hat die meisten Sachen gemacht, wo der Junge auch gerne dran teilnehmen würde, es aber einfach nicht kann am Ende des Jahres. Und dann aber trotzdem viele von diesen Leuten zum Beispiel auch die Sachen gesehen haben und sich denken, wow, geile Sachen, irgendwie kennt man sie trotzdem. Aber halt dann vom Rumfahren mit der S-Bahn oder mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs sein, als von irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und ich glaube, da spreche ich und eher auch für viele, dass das irgendwie auch dann die Sache ist, für die man es eigentlich macht. Auch mit der heutigen, mit der neueren Generation, die viel mehr noch damit aufgewachsen ist, ist vielleicht auch diese Sichtweise einfach auch nur veraltet. Keine Ahnung.
Welchen Stellenwert hat denn Qualität für Nitro?
Ja, Qualität ist wieder so eine persönliche, subjektive Sichtweise. Ne? Was heißt Qualität? Ich habe jetzt schon viele Namen genannt. Jetzt nenne ich zum Beispiel mal Peter oder Olaf von YG. Oder er findet auch, wir haben uns öfter schon darüber unterhalten, deren Antistyle irgendwie auch innovativ und interessant, ja, und auch Verbindungen einfach nur skurril. Und da sieht man da auch wieder einen künstlerischen Aspekt drin.
Das heißt, ein Bestandteil der Qualität ist Innovation?
Bestandteil der Qualität ist irgendwie auch Innovation, ja. Und wie wichtig ist dann irgendwie Farbe und Sauberkeit? Mein Mandant hat 2015 mit Border zusammen in Neuseeland SQ und Burst besucht. Und diese Graffiti-Sprüher von Gebak, die haben diese ganze Herangehensweise und dieses ganze Level nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gepusht.
Inwiefern?
Innerhalb von 2 Wochen ist man so viel besser geworden und musste so abliefern, war aber auch wieder viel freier, zum Beispiel in der Technik mit dem Fatcap, und hat dann auch so ganz saubere Outlines oder sowas wieder abgelegt. Und ist das dann ein Qualitätsverlust oder ist das ein Qualitätsgewinn, weil die Technik sich verbessert, aber die Outline dadurch irgendwie unsauberer wird an der Stelle? Was ist Qualität? Wo fängt Qualität an? Wo hört sie auf? Ist es Qualität, wenn ich höher male? Ist es Qualität, wenn ich nur ein halbes Bild auf dem Boden male? Ist Qualität, wenn ich bunt male? Oder ist Qualität, wenn die Outline sauber ist? Das sind auch wieder Aspekte, die muss da jeder für sich selber irgendwie herausfinden. Und die sind auch nicht festgelegt. Und das ist auch, glaube ich, eine gute Sache im Graffiti, dass es halt einfach auch nicht festgelegt ist.
Es gab einen findigen Zuhörer, der hat in der Folge mit Mozza mitbekommen, dass ich diese Episode höchstwahrscheinlich einen Anwalt interviewen würde und hat mir deswegen eine Rechtsfrage zugeschickt. Ich weiß, dass Sie eigentlich Feierabend haben, Herr Dr. Eck. Ich gebe die Frage trotzdem mal weiter, weil die Frage lautet wie folgt. Sie können sich dann aussuchen, ob Sie das beantworten möchten oder heute keinen Rechtsbeistand leisten möchten. Angenommen, ich mache am Bahnhof alle Automaten unbrauchbar, steige dann ohne Fahrschein in den Zug und sage bei der Kontrolle, die Automaten waren defekt. Welche Straftaten habe ich begangen und welche Strafe droht mir, wenn das rauskommt? Sind da eine Ahnung, Herr Dr. Eck, oder bleibt das jetzt einfach? Das
ist eine sehr witzige und skurrile Frage, aber meiner Meinung nach ist es immer noch Erschleichung von Leistungen. Sie hätten sich heutzutage mit ihrem Mobilfon, überall gibt es auch Internet auf den Bahnhöfen, eine Fahrkarte online kaufen können.
Ja, Paragraph 303 Sachbeschädigung.
Das kann gut sein, genau. Sie hätten auch Fotos von den defekten Automaten machen können, am besten nicht in Verbindung mit, während sie den Sprengstoff dort reinstecken, aber ja, aber
Video also, machen auf TikTok.
Es kommt natürlich auch an der Stelle sehr, sehr stark auf ihren Anwalt dann an, ne? Und auf vielleicht auch auf ihre flinken Füße in dem Moment, wo dann die Türen der Bahn aufgehen und sie dann vielleicht schaffen, einfach hinter der Bahn aufs Gleis zu springen und dann doch die Gleisanlagen zu verlassen, ohne dass irgendjemand ihren Namen und ihr Gesicht erkennt, ja.
Lieber Herr Dr. Eck, ich habe manchmal das Gefühl, dass Sie nicht ganz eins sind, auf welcher Seite Sie spielen.
Ja, natürlich bin ich gegen Straftaten und verteufel diese.
Ihr Mandant hat an anderer Stelle mal geäußert, Talent spielt keine Rolle. sondern Hingabe, Dauer, Bock und Wille. Wie steht er heute zu dem Zitat?
Ja, dahinter steht er immer noch sehr. Bezogen auf Mozza. Bezogen auf Mozza. Graffiti-Sprüher werden auch immer anders genannt. Von jedem anders, ne? Der eine sagt Kripoe, der andere sagt Kripo, der andere sagt
Kripö.
Kripö. Das sagen hoffentlich die wenigsten. Nee, ich glaube, Kripö, ja. Nee. Bei Mozza zum Beispiel ist es eine Sache, der hat das, das weiß ich bei ihm, dass er das mit seinem Bruder, den er auch erwähnt hat im Podcast, seit Kindesbeinen macht und aufgrund dessen, glaube ich, auch eine Qualität liefern kann und eine Konstante, an der er einfach die Professionalität über Jahre entwickelt hat. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der vielleicht so sehr mehr talentiert ist als ein Nitro, der dann irgendwann mit vielleicht erst 6 Jahren irgendwie das Malen für sich entdeckt hat, dann wieder für jahrelang aufgehört hat und es dann wieder für sich entdeckt hat. Ich weiß gar nicht, ob Qualität, ob Talent so eine große Rolle spielt. Meiner Meinung nach kann man, egal was man möchte im Leben, wenn man da wirklich dran ist und wenn man sich sagt, ich will das unbedingt und auch wirklich dran bleibt und übt, dann kann man, glaube ich, alles erreichen. Glaube ich schon. Also wenn ich jetzt unbedingt Pianist werden will und irgendwie nur noch einen Daumen habe, dann ist es schwierig. Aber wenn ich noch alle Finger dran habe und...
Aber Tinder swipen geht trotzdem noch mit dem Daumen, ne?
Tinder swipen, ja, Tinder-Profi kann man auf jeden Fall immer werden. Also das sollte man hinkriegen. Zumindest wenn man aussieht wie Nitro, ja. Oh, ist das schlecht.
Wir haben es vorhin schon mal in ein, zwei Zügen gehört. Nitro ist auch im Ausland recht umtriebig. Es gab vorhin die Italien-Story, Neuseeland-Story gab's. Gab es noch irgendwas anderes zu berichten? Gibt es noch irgendwas Wissenswertes?
Eine lustige Aktion zum Beispiel war auch in Bukarest, wo diese eine Person, ich weiß gar nicht, was er jetzt malt, irgendwas mit Emser, genau, der hat ja immer damals die ganzen Sprüher mit hingenommen in irgendwelche Yards.
Bukarest oder was?
Rumäne? Bukarest in Rumänien, genau. Also da müssten auch immer noch.
Ist er Rumäne? Der Emser?
Der Emser ist Rumäne.
Ja, okay.
Ja. Und der hat immer irgendwelche ausländischen Sprüher, ich glaube täglich sogar, mitgenommen in so ein Zugdepot, wo man dann Geld bezahlen konnte an die dort tätigen Sicherheitskräfte. Wirklich? Da ist man reingeklettert, dann haben die schon gesehen, okay, das ist Emser. Und dann haben Nitro und mit wem war er da? Mit Crewmembern und irgendwelchen anderen Sprühen, die er nicht kannte. Im Dunkeln, er wusste es noch nicht. Was sind das für andere Leute? Man war auf einmal zu 9 auf den Straßen von Bukarest, auch überall Hunde. Und man war dann in diesem Zugdepot, da waren 2 Checker mit Westen und jeder hat denen irgendwie 2 Euro in die Hand gedrückt und dann haben die einem einen Platz zugewiesen an den schon vollgebombten Zügen.
Mega, was?
Und dann hat man da angefangen zu sprühen. Hinter einem wurde ein Lagerfeuer gemacht und die haben die Hunde verscheucht, dass man da malen konnte. Und dann meinte Nitro, er ist dann nach links gelaufen und hat geguckt, was malen denn die anderen auf einmal da? Und dann waren das Wild und Kolben aus Deutschland. Was? Genau, Kolben. Okay. Und ja, das waren auch sehr, 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 sehr coole Personen nach seiner Aussage. Und dann hat man den restlichen Bukarest-Urlaub mit den beiden auch verbracht dort.
Ach, ist das lustig.
Ja, das war.
Aber ey, bei aller Güte, es hat irgendwie so ein bisschen was von diesen schimmligen, royalen Safari-Besuchern, die sich dann irgendwie so einen Elefanten einsperren lassen, um den da zu schießen, oder?
Das war schon sehr schimmlig royal. Definitiv. Das war auch sehr billig. Und jeder, der dann da war, dachte sich auch, oh, ist das billig. Und alle anderen, die das gehört haben, dachten sich, wow, ist das geil. Aber das, also eine witzige Erfahrung ist es natürlich auf jeden Fall für ihn gewesen. Oh. Ich wäre auch gern mal dort gewesen.
So die Fach und Rocco, die dann da irgendwie in Indien die Leute belabert haben, dass sie einen Zug malen durften, so Künstler aus Deutschland.
Ja, Rocco, mit Rocco hat er auch früher schon Kontakt gehabt und Rocco wurde auch mal mitgenommen an Regio von den Leuten von
Arne. Ah ja, guck.
Ja. Auch, wie heißt er?
Prominenz.
Ja, da ging schon einiges, da gab schon einige Kollaborationen, die aber auch nicht unbedingt jeder mitgekriegt hat.
Ich bin durch.
Mit ich bin Fragen. Auch richtig durch. Mit Bier trinken. Ja, mit Bier trinken sind wir auch noch nicht durch, aber ja, es macht aber trotzdem Spaß, irgendwie darauf zu antworten. Aber
Herr Dr. Eck, vielen, vielen Dank für das abgefahrene Interview und den abgefahrenen Ort, dass sie das hier mitgemacht haben. Ich sehe, ihr Aktenkoffer ist auch ein kleines bisschen schmutzig geworden. Ich hoffe, das kriegen sie raus vor der Verhandlung morgen. Ich weiß nicht, ob sie noch Grüße ausrichten möchten. Ich sehe, der Nitro ist gerade eben aufgewacht. Der hätte vielleicht Lust, irgendwie noch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht lassen wir den mal eben kurz vor.
Also ich persönlich habe jetzt nichts mehr zu sagen, aber Nitro würde, glaube ich, ganz gern noch ein paar Grüße rauslassen.
Ja, dann. Nitro, willst du mal eben was sagen?
Jo, also ich grüße noch alle Leute in der Szene, die schon mal ein Bier mit mir getrunken haben, und ihr seid die geilsten. Viel Spaß noch. Viel Spaß beim Podcast. Bleibt dran, bleibt im Game. Lasst euch nicht basten.
Oh, besten Dank. Alles klar. Ey, ich danke euch allen Zuhörern für das Dranbleiben bei dieser epischen Staffel Grauwert 303. Mir hat es riesen Bock gemacht. Ich habe krasse Orte gesehen. Ich habe sehr abgefahrene, coole, liebenswerte Menschen getroffen und sage denen auch allen Danke dafür. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, den Podcast zu supporten, denn ich plane auf jeden Fall eine dritte Staffel, dann könnt ihr es immer noch weiterhin tun auf PayPal unter postamt@grauwert303.de. Ich werde weiter unterwegs sein von West bis Ost, hoffentlich demnächst auch mal in Nord und Süd, und würde von hier aus jetzt erstmal aus dem Tunnel sagen, ey, beste Grüße. Ich bin raus. Das war's mit der Staffel. Macht's gut, alle zusammen. Ciao, ciao.
Danke, ciao, Dr. Eck. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao.